Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Über das digitale Gesundheitswesen sprechen wir gefühlt, seitdem es das Internet gibt. Na, vielleicht noch nicht ganz 20 Jahre. Jedenfalls ist neben Reden noch nicht so viel passiert. Durch die Corona-Pandemie aber kommt so langsam Bewegung in die Sache. Die Bundesärztekammer hat heute ein erstes Fazit gezogen. Axel Ramlo.
Die digitale Medizin ist an einem Wendepunkt. Das Potenzial hat sich gezeigt. Das ist das Credo der Bundesärztekammer nach 4 Monaten Corona-Pandemie. Bestes Beispiel für Erik Bodendiek von der Bundesärztekammer ist die Videosprechstunde.
Wir wissen auch aus Befragungen mittlerweile, dass die Anwendung von Videokonferenzen sich von einem zugegebenermaßen bisher niedrigen Niveau vertausendfacht hat, sodass wir also davon ausgehen können, dass die Anwendung digitaler Medizin einen deutlichen Schub genommen hat. Aber genaue Zahlen werden wir erst in der nächsten Zeit bekommen.
Die Journalistin Birgit Marschall stimmt bei uns im Deutschlandfunk Kultur zu. Aus eigener Erfahrung.
Ich konnte auch konzentrierter Fragen stellen. Ich hatte das Gefühl, der Arzt hat mehr Zeit und mehr Ruhe. Und ich musste weniger lang warten, ehrlich gesagt, weil es gab eine klare Verabredung, wann diese Videosprechstunde ist. Und dann war sie halt auch.
Allerdings zeigt das Beispiel Videosprechstunde für die Bundesärztekammer auch exemplarisch, wie viel noch zu tun ist. Es fehlen sichere Strukturen, heißt es bei der Kammer. Das heißt zum Beispiel Videomöglichkeiten, bei denen der Datenschutz zu 100% garantiert ist. Denn bisher nimmt jede Praxis die Plattform, mit der man gerade am besten zurechtkommt. Für eine umfassende, sichere Lösung kann sich Erik Bodendiek auch vorstellen, mit großen Unternehmen wie Google oder Apple zu arbeiten. Die haben das entsprechende Wissen. Aber es gibt auch ein grundsätzliches Problem.
Wir wissen aber, und das ist genau der Punkt, je größer die Unternehmungen sind, umso schwieriger wird es sein, wirtschaftsnaher und interessengeleiteter wird das sein. Für uns als Ärzteschaft steht hier außer Frage, dass wir in unseren Forderungen da nicht nachlassen.
Und der Kern dieser Forderungen, alle Lösungen müssen den PatientInnen nutzen. Und die Daten müssen sicher sein.
Das digitale Gesundheitswesen bietet also Chancen und birgt Risiken. Corona zeigt das Potenzial, aber eben auch die Schwachstellen. Und eine der wichtigen Fragen, die gerade angesprochen wurde, sind Unternehmen Teil der Lösung oder Teil des Problems? Unternehmen wie Google, sie könnten helfen mit ihrem Wissen, zum Beispiel beim Auswerten und Sammeln von Daten. Auf der anderen Seite steht da der PatientInnenschutz. Hartwig Jäger kennt sich mit beidem aus. Er ist Kinderarzt und Unternehmer. Seine Firma Digital Health Factory entwickelt digitale Therapiemöglichkeiten, zum Beispiel für Menschen, die stottern, lispeln oder Herzrhythmusstörungen haben. Einen schönen guten Tag.
Guten Abend, hallo, grüß Sie.
Herr Jäger, wenn Google bei Ihnen anruft und sagt, lasst uns zusammenarbeiten, wie wiegen der Arzt und der Unternehmer da ab?
Ach, da muss er erstmal offen sein. Also irgendwas zu verteufeln, was man gar nicht kennt, das würde ich nicht tun. Natürlich muss man ein bisschen skeptisch sein, weil da handelt ja dann doch der Kleine mit dem Großen von unserer Sicht aus. Und da muss man aufpassen, dass man nicht über den Tisch gezogen wird, auch hinsichtlich seiner Interessen. Aber prinzipiell, der ganze Bereich braucht ja Vorreiter. Und wer die Mittel dazu hat, wird natürlich immer die Möglichkeit haben, voranzugehen und Sachen zu testen. Da werden wir auch nicht drum herum kommen.
Also Sie sind da gleichermaßen Arzt wie Unternehmer?
Ja, also wir sagen, wir bauen Lösungen, die a. medizinisch sinnvoll sind, b. technisch umsetzbar sind und c. auch sich finanzieren. Also nur la pour la zu machen, bringt natürlich auch nichts. Man muss natürlich schon eine Refinanzierung für die Aktivitäten bekommen und das geht natürlich nur mit einem Businessmodell. Aber natürlich steht da der Patient im Vordergrund und Sachen, die medizinisch nicht sinnvoll sind, die werden auch scheitern langfristig. Also was nur Marketingblase ist, wird nicht Bestand haben. Wir haben da ein paar Beispiele in der Vergangenheit gesehen, die nicht funktioniert haben. Da kann man ja auch von lernen.
Jetzt reden wir über große Tech-Unternehmen im Moment. Sind die bei der Digitalisierung der Medizin eher eine Chance oder ein Risiko?
Ich glaube auf jeden Fall eine Chance, weil die einfach die Mittel mitbringen. Ja? Alphabet hat 100 Millionen investiert. Die haben jetzt schon viele Startups eingekauft. Um das ganze Bild, die haben bei uns einen richtigen Kranz von Tools, das sollten andere auch machen. Und da ist eben die Frage, warum machen wir das nicht selbst? Warum gibt es nicht ein Konsortium in Europa, was auch Startups einkauft, eine Plattform bildet und nicht wartet, bis alles, was spannend ist, weggekauft ist? Das frage ich mich dabei.
Wie schnell ginge sowas aus Ihrer Sicht?
Also eine Frage, wir sehen jetzt ja, dass durch Corona Sachen gehen, die jahrelang nicht gegangen sind. Ich finde es ganz interessant, auch die Reaktion der Bundesärztekammer. Uns freut das sehr.
Zum Beispiel, was geht, was vorher nicht ging?
Ach, was wir eben gehört haben, dass Videosprechstunden gehen, die wurden vor 2 Jahren ja noch am Ärztetag als nicht umsetzbar abgelehnt, von einem Jahr dann doch als zulässig befunden und jetzt haben wir sie. Ist doch eine Riesengeschwindigkeit, die wir da sehen, finde ich toll. Das in anderen Bereichen auch. Und wir sehen eine enorme Beschleunigung durch das Digitalisierungsgesetz. Jetzt kommt zum Jahresende die DIGAs, die auch kassenfinanziert werden können. Der Spahn schon eine ganze Menge bewirkt, muss man sagen. Und ich glaube, dass wir das aber noch eine Ebene höher tragen müssen. Also wir sollten das nicht eine deutsche Lösung überlassen, sondern wir sollten eine europäische Initiative haben, dort Geld in die Hand nehmen und dann entsprechend ein Portfolio von Services aufbauen, die dann auch strengen Kriterien genügen können.
Was ja immer wieder angesprochen wird, ist ein Szenario. Unternehmen sammeln eben Daten über die Gesundheit, geben das weiter an die Krankenkassen, die schauen sich die Daten an und bestimmen dann, was bezahlt wird und was nicht. Es wird,
ja, das ist ein großer Irrglaube.
Genau. Ist das so?
Ja, also da wird die Macht der Kostenträger überschätzt. Ich habe früher als Berater für Kostenträger auch gearbeitet. Das ist ja etwas, was man im täglichen Leben eigentlich nicht durchschaut. Und das merkt man in vielen Kommentaren auch, dass die Menschen, die darüber urteilen, im Zweifelsfall gar nicht wissen, was da passiert. Ja, beispielsweise ein gesetzlicher Kostenträger wie eine AOK, die haben mehr Daten, als sie je auswerten könnten. B, sie haben gar keinen Einfluss auf irgendwelche Leistungen und Tarife, zumindest nur sehr begrenzt. Und die Idee, dass mir jetzt jemand meine Daten klaut und dann mein Versicherungstarif sich ändert, das ist in einigen Fällen wäre das vielleicht sogar wünschenswert, dass man auf Basis von Daten den Versicherungstarif anpasst, wenn jemand ein Risikopatient ist, mit selbstverschuldetem Risiko zum Beispiel, wie Raucher oder Übergewicht. Aber da so die Dämonisierung der Kassen ist irgendwie uralte Denke. Das ist, denke ich mal, das ist wie in den 80ern. Und das ist jetzt ja ganz anders. Auch die Kostenträger haben Interesse daran, was zu machen. Die Barmer ist da sicherlich Vorreiter, die TK auch, die AOK auch. Also da werden Leute verteufelt, die das überhaupt nicht verdienen.
Okay, Sie haben schon gesagt, also wenn machen, dann auf europäischer Ebene sich da besser vernetzen, um was auf die Beine zu stellen. Wenn wir jetzt mal konkreter werden, was neben Videosprechstunden wünschen Sie sich, was dringend kommen muss, was die Patientinnen nutzen können?
Ich glaube, man müsste einmal systematisch durchgehen. Man müsste einmal die verschiedenen Indikationen, also Erkrankungsarten angucken und sagen, welche Patient würde am meisten von einem digitalisierten Service profitieren. Und dann das strukturiert analysieren und überlegen, welche Services braucht er, wer kann die, wie müsste der Service aussehen, was gibt es schon, gibt es schon viele Versuche. Und das zu in so einer konzertierten Aktion zu machen, halte ich für sehr sinnvoll, ohne jetzt ein neues europäisches Amt für irgendwas zu gründen, sondern die Strukturen gibt es ja. Und da finde ich viel spannender, wenn man das auch dem Wettbewerb der Startups überlassen würde. Ja, dass man quasi, ähnlich wie die DIGAs jetzt das machen, Leitplanken anschraubt, nach dem Motto, das dürft ihr nicht, aber innen drin den Kampf um die bessere Lösung zu erlauben und da kreative Köpfe zu fördern und auch zu fordern und zu sagen, das geht jetzt nicht. Vielleicht noch ein Satz dazu. Es gibt so einen schönen Satz hier in Berlin: We rather ask for forgiveness than for permission von Internetpionieren, die mit Konsumgütern handeln. Das geht natürlich im Gesundheitswesen nicht. Ja, wir müssen schon sehr stark dafür sorgen, dass das regulatorisch, dass die Regulierung da erhalten bleibt, dass da kein Wildwuchs passiert. Aber das erreichen wir aus meiner Sicht am einfachsten, wenn wir es selber machen und nicht versuchen, mit einem Lineal nachzumessen, wie datenschutzkonform Google ist. Das wird uns eh nicht gelingen.
Ein Beispiel ist ja aktuell die Corona-Warn-App von SAP und Telekom entwickelt. 2 große Konzerne, aber im Auftrag des Bundes. Wurde bis jetzt 14 Millionen Mal runtergeladen. Zeigt auch, Vertrauen ist möglich. Die App ist viel gelobt worden wegen ihrer Datensicherheit. Ist sowas ein Vorbild für die Zukunft, wo Sie sich Ähnliches vorstellen können?
Kann ich mir gut vorstellen. Jetzt finde ich interessant. Also das Ding hat ja 20 Millionen gekostet. Ich weiß nicht, wie man 20 Millionen für eine App ausgeben kann, aber das ist ein anderes Kapitel. Aber das ist sicherlich spannend, weil man, ich glaube, daran gut erkennen kann, wie kritisch das auch beäugt wurde. Ja, Thema Quellcode offenlegen, wirklich zu berichten, welche Daten für was verwendet werden. Ich glaube, der Anspruch des Datenschutzes daran mit Datensparsamkeit und Zweckgebundenheit, der ist völlig richtig. Man muss damit nur vernünftig umgehen und es darf halt nicht so ein Selbstzweck werden. Und es darf nicht verhindern, dass Daten genutzt werden. Vielleicht eine Idee noch dazu. Wir haben vor Jahren schon darüber gesprochen und es kommt jetzt vielleicht auch. Der Patient soll doch selber entscheiden, ob er seine Daten spenden kann. Ja, warum kann ich nicht als Patient sagen, ich möchte, dass meine Daten der Forschung zur Verfügung gestellt werden? Ich verzichte darauf, etwas auf eine gewisse, auf harte Anforderungen, weil ich will, dass meine Daten benutzt werden. Und das muss doch möglich sein. Ich finde das toll. 14 Millionen Downloads sind ja auch ein Beweis dafür, dass Menschen bereit sind, mitzuwirken. Ja, und das, glaube ich, muss man nutzen.
Also Datenspenden. Ein Vorschlag vom Kinderarzt und Unternehmer Hartwig Jäger. Ich danke Ihnen.
Sehr gern.